D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Good evening. US Election Camp. Handelsblatt Redaktion zieht nach Washington um. Bots lassen sich Journalisten von den Social-Robotern, Meinungsmachern beeinflussen. E-Mails für Hillary. Kommt jetzt nochmal Schwung in den Wahlkampf. Trump-Wähler und die Medien. Was heißt es, wenn das Vertrauen fehlt? Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Regierungssprecher Steffen Seibert, nachdem türkische Behörden ja Anfang der Woche rund ein Dutzend Journalisten der oppositionellen Zeitung Cumhuriyet verhaften ließen, äußerte sich die Bundesregierung, anders als zum Beispiel die US-Regierung oder auch der EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, nur sehr zurückhaltend zum Vorgehen der Türkei. Seibert erklärte im Namen der Kanzlerin, Zitat, die Bundesregierung hat wiederholt, und das will ich hier auch noch einmal tun, ihre Sorge zum Ausdruck gegeben über das Vorgehen gegen Presse in der Türkei und gegen Journalisten in der Türkei.
Die zweite Meinung
kommt heute von Can Dündar, dem ehemaligen Chefredakteur der Cumhuriyet. In der Welt forderte er von der Bundesregierung, dass sie sich deutlicher gegen die Verletzungen der Pressefreiheit in der Türkei stellt. Zitat, die Reaktion der deutschen Regierung war wirklich schwach. Berlin hat die Verhaftung nicht einmal verurteilt. Besorgt sein hilft uns türkischen Journalisten nicht.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das transatlantische Medienmagazin. In 5 Tagen wird gewählt. Ob der Medienpräsenz des Themas könnte man meinen in Deutschland, aber nein, natürlich in den USA. Die Amerikaner wählen ihren nächsten Präsidenten.
Welchen Einfluss die digitale Transformation auf die Meinungsmacher, die Medien und somit ja auch auf den Wahlkampf und die Wähler hat, das wollen wir heute im Laufe dieser Ausgabe von unserem Medienmagazin klären. Zuvor wollen wir euch aber ein Projekt vorstellen, das uns fasziniert. Die Redaktion des Handelsblatts hat nämlich gesagt, wir ziehen um, wir verlassen mit einem großen Teil unserer Crew die Kasernenstraße in Düsseldorf und ziehen zum Ort des Geschehens. Und die Tage rund um die Wahl wird deshalb vor Ort in Washington produziert. Dort ist quasi eine mobile Redaktion entstanden.
Ich glaube, der Sachbearbeiter für die Reiseabrechnung beim Handelsblatt hatte in diesem Jahr ja schon mal viel zu tun, als das Handelsblatt nämlich auch eine mobile Redaktion für einige Tage in London aufrichtete, rund um das Brexit-Referendum. Lohnt sich das am Ende? Darüber reden wir jetzt mit Gabor Steingart, erster Herausgeber und jetzt live im US-Election-Camp des Handelsblatts in Washington. Guten Nacht. Guten Nachmittag, Herr Steingart.
Ja, schönen guten Nachmittag oder schönen guten Abend nach Deutschland.
Herr Steingart, das Handelsblatt hat ja eigentlich Korrespondenten in den USA. Warum haben Sie gesagt, nee, das ist mir ja nicht genug, da müssen wir mehr machen?
Naja, die Verlagsgruppe Handelsblatt mit all ihren Objekten hat ungefähr 300, 350 Journalisten in Düsseldorf, obwohl das Weltgeschehen weder an normalen Tagen und jetzt erst recht nicht in Düsseldorf ist. Also haben wir gesagt, was machen wir da eigentlich und warum gehen wir nicht dahin, wo das Feuer ist, wo es heiß ist, wo die politische Energie ist, und sind mit doch jetzt mittlerweile knapp 50 Leuten hier verteilt im Land, die meisten hier in Washington, aber einige auch in den Swing States und in New York. Wir haben sonst 10 Leute hier.
Jetzt hat man aber ja in Zeiten von Social Media quasi Einblicke in alle und auch in die unterschiedlichsten Blickwinkel der Welt, also per Fingertipp direkt vom Schreibtisch. Warum glauben Sie trotzdem, dass das Vorortsein Ihren Journalismus besser macht?
Ganz interessant. Ich glaube, dass gerade im Digitalzeitalter die persönliche Begegnung, das persönliche Gespräch einen sehr hohen Wert hat. Sie können es daran sehen, dass wenn der Mark Zuckerberg, obwohl der Zugang zu all seinen Facebook-Leuten hat, ich weiß nicht wie viele Millionen, vielleicht sind es Milliarden Accounts, wenn der ein ernstes Thema hat, zum Beispiel Datenschutz und dass die Gesetze ihm bedrohen, sein Geschäftsmodell zu gefährden, was macht er? Er kommt nach Europa, er geht zu Frau Merkel, er macht Townhall-Meetings in Berlin. Also ich glaube, daran sehen Sie, dass selbst die Könige sozusagen des digitalen Gewerbes die persönliche Begegnung schätzen und ich ohnehin. Und wir haben hier Hintergrundgespräche mit Kabinettsmitgliedern beider Parteien, ehemaligen, jetzigen. Das rundet das Bild, das zeigt uns, was danach passiert. Und außerdem reden wir mit normalen Leuten. Das ist nicht, Volkes Stimme ist nicht über Twitter unbedingt zu erfassen.
Sie haben ja gerade schon so von dem Feuer gesprochen, was Sie hier vielleicht erwarten. Spüren Sie es auch schon in Washington?
Ja, unbedingt. Die Dinge sind ins Rutschen geraten. Hillary Clinton ist eindeutig on the defense, wie die Amerikaner sagen, also im Verteidigungsmodus. Die Hauptstadt ist, wenn Sie so wollen, hat das normale Regieren eingestellt. Die Air Force One ist pausenlos jetzt im Einsatz, und zwar im Land. Michelle Obama spricht, der Präsident macht Riesenwahlveranstaltungen. Am Montagabend soll die größte im derzeit wichtigsten Bundesstaat Pennsylvania stattfinden. Also die sind alle unterwegs, um die Stimmung zu drehen, weil sie merken, dass wichtige Staaten in den Umfragen jetzt an Trump gefallen sind und ein 45. Präsident Trump zumindest möglich geworden ist.
Lassen Sie uns aber jetzt nochmal auf Ihr Handelsblatt Election Camp schauen. Beschreiben Sie uns nochmal so ein bisschen, was da gerade so um Sie herum passiert und was vielleicht auch noch in den nächsten Tagen geplant ist.
Also wir haben hier einen großen Konferenzraum bezogen. Unsere Bedingung war, dass er Tageslicht hat und nicht wie in Amerika üblich irgendwo im Keller und so weiter ist. Ein fensterloser Boardroom. Nein, wir haben einen sehr, sehr großen Raum mit voll eingerichteten Arbeitsplätzen. Das Technikteam war vorher da. Wir haben verschiedene Räume für verschiedene Veranstaltungen. Also wir haben Bühnen hier, machen jeden Abend Abendprogramm. Was weiß ich, gestern Abend war einer der Vertrauten von George W. Bush hier, hat uns über sozusagen das Seelenleben des geschiedenen Präsidenten und seine Gedankenwelt dazu eingeführt. Er ist heute Direktor der George W. Bush Foundation. So, und solche Gäste haben wir hier, den ehemaligen Weltbankchef Bob Zoellick, die uns dann sowohl auf der Bühne als auch hinterher noch mal in Hintergrundgesprächen einfach einen tieferen Einblick geben.
Was ich auch ganz interessant eigentlich finde, Journalismus lebt ja von Beziehungen. Da muss man ja auch sehr viel mühselig etwas aufbauen. Wenn Sie jetzt mit 50 Kollegen auf einmal dort für ein paar Tage zu Gast sind, ist das ja auch erstmal eine Herausforderung. Da kann man ja nicht einfach so zu arbeiten, wie man das uns im gewohnten Umfeld ist. Wie erleben Sie das?
Na, wir sind schon ordentlich durchorganisiert. Wir haben eine Frau, die das Projekt leitet technisch. Wir haben eine Campleiterin. Wir haben Einsatzpläne, Schichtbetrieb, ein Videoteam, das macht Videos. Die Twitter-Leute machen Twitter. Wir haben tatsächlich verschiedene Gewerke, es ist eingeteilt, sodass gar kein Chaos entsteht und jeder weiß, was zu tun ist. Hier werden ja die Seiten tatsächlich auch produziert. Das heißt, angelegt, Layouts, wir haben Grafiker hier, die großen Grafikcomputer, all dieses, verschiedene Fernseher überall aufgestellt, dass wir sehen, was draußen los ist, was die neuesten Umfragen sagen. So, eigentlich das, was man aus den Newsrooms bei uns auch kennt, nur dass wir unseren Newsroom jetzt hierher verlagert haben. Plus, dass wir Reporter überall im Land haben, die auf den Wahlveranstaltungen sind oder in New York mit Investoren reden und Ähnliches.
Wenn Sie jetzt mal so um sich herum schauen, auch tatsächlich auf die Kollegen der anderen Medien, der US-Medien, wie beobachten Sie die Berichterstattung da zurzeit, sei es jetzt Print, Online oder im TV?
Also TV, die amerikanischen Medien sind natürlich sehr intensiv, oder fragen Sie nach den deutschen? Die kann ich nur zum Teil hier jetzt beurteilen.
Fragen wir erstmal nach den US-amerikanischen.
Na gut, die amerikanischen. Ich war gestern bei der Washington Post, habe mir das Headquarter hier in Washington mal angeschaut. Neues Gebäude, die sind umgezogen. Wie dort jetzt gearbeitet wird, wie auch gemessen wird, genau wo das Leserinteresse ist. Das Leserinteresse ist enorm hoch an diesen Wahlkampfthemen. Insofern ist es leicht, auch beim Fernsehen, ja, die haben Rekordeinschaltquoten, ist es leicht jetzt auch in einem sehr, sehr kommerziellen Medien System wie dem amerikanischen, alle Mittel zu bündeln und die Leute sind jetzt draußen und die Leute haben dieses eine große Thema, die Washington Post, die New York Times, Wall Street Journal, alle, Fox News, CNN, alle berichten darüber, weil wir reden über die letzten fünf Tage dieser Kampagne und wir reden über ein doch wahrscheinlich auch für den Rest der Welt nicht unbedeutenden Wahlausgang.
Wenn Sie jetzt mal auf die Berichterstattung der deutschen Medien, auch vielleicht in den letzten Monaten schauen, geht die fair aus Ihrer Warte mit beiden Kandidaten um?
Naja, ich glaube, man erkennt unschwer, auch bei uns, dass es keine große Zuneigung zu Donald Trump gibt. Aber da kann ich nur Rudolf Augstein zitieren. Ich kenne keinen guten Journalisten, der nicht glaubt, mit seinem Schreiben auch die Welt zu verbessern. Das ist Teil unseres Berufsethos, unserer Haltung. Ich glaube, ja, fair, ja. Aber wir kommentieren ja auch und Journalisten müssen auch deutlich machen, dass beispielsweise von einem Kandidaten Trump auch eine Gefahr für innere Sicherheit, für die Außenbeziehung, aber wahrscheinlich auch für die Handelsbeziehung zwischen den Nationen ausgeht. Das muss man schon vorher deutlich artikulieren. Das tun wir auch.
Jetzt bleiben noch wenige Tage bis zur Wahl. Wie bereiten Sie sich jetzt konkret auf die Wahlnacht vor?
Indem wir einfach uns verabreden mit Leuten, indem wir auch in die Tiefe gehen. Wir sind eine Wirtschaftszeitung und wir wollen dann, ich meine, wir beginnen damit im morgigen Titel. Wir haben morgen eine Titelgeschichte im Handelsblatt, die fragt, was wäre wenn? Und wir schreiben aus allem, was er bislang gesagt, getan und verlautbaren hat lassen, ein Regierungsprogramm Donald Trump, das es ja offiziell gar nicht gibt. Das heißt, wir bereiten uns intensiv auch für diesen Fall vor, auch die Leser, was genau ist dann zu erwarten, aber was ist auch von Hillary Clinton wirklich zu erwarten, wenn der Wahlkampf, der immer ja auch eine große Übertreibung und ein großes Geschichtenerzählen ist, wenn das vorbei ist. Und das wollen wir hier rausfinden, weil das eben sehr großen Einfluss auch auf unsere wirtschaftliche Entwicklung, auf unseren Wohlstand, unsere Jobs in Deutschland hat.
Was glauben Sie jetzt, zum Schluss eine einfache Frage, wer gewinnt, Trump oder Clinton?
Die ehrliche Antwort ist, es ist nicht vorhersehbar. Das liegt am amerikanischen System. The winner takes it all. Sie können hier sogar, das führt zu weit, das erklären zu können, aber Sie können hier sogar mehr Stimmen bekommen am Wahltag und trotzdem durch das Wahlmännergremium am Ende nicht Präsident werden. Sie können hier 18% der Stimmen holen, wie damals Ross Perot, und keinen einzigen Wahlmann nachher in der Versammlung, die den Präsidenten wählt, haben, weil the winner takes it all. Unpredictable, würde ich sagen. Gleichwohl, Hillary Clinton liegt nach wie vor vorne, weil die blauen Staaten, die zuverlässigen demokratischen Staaten, zwar angeknabbert werden von Trump, der Vorsprung schmilzt jeden Tag, aber bislang hält diese sogenannte blaue Wand.
Sagt Gabor Steingart, Herausgeber des Handelsblatts. Und wenn ihr schauen möchtet, was Herr Steingart und sein Team aus Washington stemmen, ihr findet es auf handelsblatt.com.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das US-Medienmagazin.
Schön, dass ihr uns gewählt habt heute Abend. Wir stützen uns auf den Präsidentschaftswahlkampf mit dem Fokus Medien.
Da haben wir hier eine Menge Themen. Social Bots, die wollen Meinungen manipulieren. Trump-Wähler, die trauern oder ja, trauern vielleicht auch bald, aber sie trauen dem Medien-Establishment nicht mehr. Und Hillary Clinton, die hat, ich sag mal, ein E-Mail-Problem. Welchen Einfluss hat jetzt eigentlich diese digitale Transformation auf die Wahl des neuen US-Präsidenten?
Tja, ich erinnere mich nochmal so an die letzten beiden Ausgaben zurück. Vereinfache das mal so ein bisschen. Ich glaube, so bei der vorletzten US-Präsidentschaftswahl, da kamen dann so langsam die sozialen Netzwerke auf. In den letzten Wahlen ging es dann eher so um Mikrospenden und Big Data, um Wähler mit passender Wahlwerbung zu konfrontieren.
Bei dieser US-Wahl aber, da finde ich, fallen eigentlich die Auswirkungen der digitalisierten Gesellschaft noch irgendwie extremer aus. Also nehmen wir mal das Thema Social Bots. Die werden benutzt, um die Stimmung in sozialen Netzwerken zu drehen und auch irgendwie zu manipulieren.
Zumindest ist das, was hier bei uns ankommt. Mal gucken, wie das dann in den USA ist. Aber wenn man das mal weiterdenkt, lassen sich klassische Medien von denen sogar manipulieren und geben dann ein falsches Bild der Wählerstimmung wieder? Oder welche Rolle spielen soziale Netzwerke und das durch Algorithmen bestimmter Wählertargeting der Politikstrategen im Wahlkampf. Darüber wollen wir jetzt noch bis 21 Uhr diskutieren. Und dazu haben wir drei Gäste heute Abend bei uns, die wir zu der Diskussion eingeladen haben.
Der Blick aus Deutschland, der kommt von Adrian Rosenthal. Mit einigen anderen Politikinteressierten aus der Hauptstadt betreibt er das Blog amerikawählt.de. Hauptberuflich kümmert er sich um Digital- und Social-Strategien bei einer Agentur. Und wir freuen uns, dass er heute bei uns ist. Hallo Adrian.
Hallo zusammen.
Ja, der Blick von der US-Ostküste kommt heute von Michael Remke. Er ist Korrespondent für Die Welt in New York und bloggt unter michaelremke.com. Hallo nach Brooklyn.
Hallo. Hallo nach Deutschland.
Und last but not least haben wir noch eine Expertin von der US-Westküste, Ulrike Langer. Sie ist freie Journalistin und mit dem Schwerpunkt Digitalwandel in Seattle. Hallo Ulrike.
Hallo nach Köln.
Ja, wir haben ja schon gerade gesagt, bei Herrn Pähler und mir kommen die Social Bots so als eins der großen Digitalthemen im Wahlkampf an. Wie ist das bei euch? Würdet ihr dem zustimmen oder würdet ihr was anderes anfangen? Fangen wir vielleicht mal bei dir an, Adrian.
Na, die Social Bots, ich meine, die ganze Debatte hatten wir jetzt sogar so schon in Deutschland. Das heißt, wir hinken in Deutschland ja eigentlich immer schon ein bisschen hinterher, gerade auch was politisches Campaigning, Wahlkämpfe angeht. Das ist ein Thema, das in den USA gar nicht so stark diskutiert wird bisher. Es ist, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, es ist definitiv aber so, dass sie wahrscheinlich eingesetzt werden. Die Trump-Kampagne hat wenig eigentlich oder es ist wenig nach außen gedrungen, wie sie tatsächlich einen Big-Data-Wahlkampf stark forcieren wollen. Trump hat sich ja vor allem auf seine Strahlkraft verlassen am Anfang. Er hat riesige Reichweiten, vor allem auf Twitter und Facebook, schon vorher gehabt, was ihm natürlich in den Primaries bei den Republikanern ein großer Vorteil war, dass er einfach diese Reichweite hatte. Hat aber diese ganze technologischen Unterbau eigentlich eher vernachlässigt. Vor allem, weil er ja auch ein Außenseiter innerhalb der Partei war. Das heißt, es gab nicht irgendwie Hilfe von der Bundespartei der Republikaner, die ihn da irgendwie großartig unterstützt hätten. Das heißt, die Social Bots sind mit Sicherheit irgendwo am werkeln, aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass ein Großteil der Leute tatsächlich anscheinend sehr, sehr viel Zeit hat, um da Meinungen auch überall zu verbreiten. Die Anzahl der Interaktionen unter allen Facebook-Posts von Donald Trump und die Anzahl der Retweets bei Twitter, die ist bei ihm deutlich, deutlich höher als bei Hillary Clinton. Ein Teil davon wird sicherlich auch von Bots kommen, aber ich denke, ein Großteil kommt tatsächlich von Leuten, die ihn tatsächlich unterstützen und die Meinung verbreiten wollen.
Michael, siehst du das aus deiner Warte ähnlich?
Ja, es gab die Diskussion über Social Bots, vor allen Dingen während der drei Debatten zwischen Donald Trump und Hillary Clinton. Wenn man während der Debatte die Twitter-Reaktionen verglichen hat, hat man festgestellt, dass sehr, sehr viele Trump-Anhänger auf einmal auf Twitter waren und dort Werbung und Stimmung gemacht haben für Trump und am Ende dann auch immer der Trump als Sieger gesehen haben, obwohl die offiziellen Umfragen oder die Blitzumfragen der Fernsehstation nach der Debatte jemand anderen als Sieger gesehen hatten, nämlich Hillary Clinton. Und da stellte sich heraus, dass ungefähr, ich glaube, 4 Millionen Leute auf Followers bei Trump auf Twitter gar nicht vorhanden sind, sondern unter Social Bots laufen. Und die werden natürlich eingesetzt, um Stimmung zu machen für ihn. Und das hat er mit Bravour gemacht, sodass er hinterher immer sagen könnte, er hätte die Debatte gewonnen. Dabei hatte er sie gar nicht. Aber eine Sache würde ich dem Adrian recht geben. Ein so großes Thema sind Social Bots hier nicht. Viel größer ist das Thema, wie die klassischen Medien hier den Wahlkampf begleitet haben und eigentlich Trump zu dem gemacht haben, was er heute ist oder wo er gerade steht. Die Republikaner sind sicherlich schuld daran, dass es einen Trump überhaupt gibt mit ihrer destruktiven Neinsagerpolitik während der Obama-Präsidentschaft. Aber dass Trump so weit gekommen ist, wie er jetzt ist, ist auch ein Verdienst oder böse gesagt ein Versagen der Medien.
Ulrike, wie würdest du das sehen?
Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, die Social Bots spielen eine etwas größere Rolle in Deutschland als hier in der medialen Wahrnehmung. Das lag daran, dass es diese Studie gegeben hat unter der Leitung der Universität in Oxford. Aber es ist nicht zu vernachlässigen. Also schon nach der ersten Debatte wurde festgestellt, dass ein Drittel der Tweets für Trump von Robotern kam. Das hat sich seitdem noch gesteigert. Also es gab eine neue Studie, die hat ergeben, dass im Verhältnis 7:1 die Roboter mehr für Trump aktiv sind. Also das ist das eine Thema. Das andere ist, und da wurde so ein bisschen schon gerade eben drauf eingegangen, das ist das Thema Online-Umfragen, unwissenschaftliche Online-Umfragen. Also auch die wurden bei Twitter nach den Debatten extrem gepusht. Trump hat die dann auch retweetet und erstaunlicherweise nach der ersten Debatte gab es also auch durchaus namhafte Medien, unter anderem AP und Websites, die also keineswegs im Verdacht stehen, Trump nahe zu stehen, die auch diese Umfragen veröffentlicht haben, wo also zu 80% oder 90% die Leute gesehen haben wollen, dass Trump die Debatten gewonnen hat. Diese Dinge tragen mit dazu bei, dass zu dieser starken Polarisierung, wo Leute nur das wahrnehmen wollen, was in ihr Weltbild passt. Und ich glaube auch, dass die klassischen Medien, die jetzt in letzter Zeit umgeschwenkt sind und nicht mehr gleichen Raum geben, Aussagen, die ein bisschen wahr sind oder völlig wahr sind oder vernünftig klingen und vollkommen fantastische einfach in die Welt gesetzte Gerüchte, das hat monatelang gleich viel Raum bekommen. Dem ist nicht mehr so, aber es ist viel zu spät. Also ich mache mir oft den Spaß und lese viele, viele Kommentare. Heute zum Beispiel in der New York Times gab es einen Kommentar von Charles Blow, der noch einmal eindringlich appelliert hat, warum man bitte auf keinen Fall Trump wählen soll. Von ihm ginge eine große Gefahr aus und dann minutiös alles nochmal aufgelistet. Und die Kommentatoren entweder ja, aber Tenor, ihr predigt zu den Bekehrten oder andersrum, wir können es nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn ihr auf Trump eindrescht, bestätigt uns das nur noch mehr, dass wir Trump wählen wollen. Also ich glaube, die Sache ist gelaufen. Jeder weiß inzwischen, was er wählen will.
Aber wenn du das jetzt so beschreibst und wir gerade auch mal zurückdenken, was Michael vorhin gesagt hat, glaubst du denn, dass die Medien zum Teil jetzt, ich sag mal, ihr Versagen erkannt haben und versuchen in der Art und Weise, wie sie jetzt möglicherweise berichten, da was wieder gut zu machen?
Ja, durchaus. Medien wie die New York Times und die Washington Post haben auch in Leitartikeln ganz offen gesagt, wir haben einen großen Fehler begangen. Wir sind viel zu lange der amerikanischen journalistischen Devise nachgegangen, des he said, she said. Also beide Seiten müssen gleich viel Raum bekommen im Sinne der fairen, unabhängigen Berichterstattung. Jay Rosen, ein New Yorker Journalistikprofessor, hat dieses Verhalten schon seit Jahren kritisiert. Er nennt es die The View from Nowhere, praktisch also die Perspektive aus dem Nichts schwebt und die es eigentlich nicht gibt, weil eine Meinung immer mitschwingt. Man sollte sie nur transparent machen. Thomas Friedman hat mal den Begriff geprägt, wenn ein Politiker sagt, die Erde ist rund und ein anderer sagt, die Erde ist eine Scheibe, würde die New York Times berichten, dass die Meinungen über die darüber, wie die Erde aussieht, auseinandergehen. Also und überspitzt gesagt. Von dieser Haltung sind, wie gesagt, die Medien inzwischen abgerückt, aber ich glaube, es ist zu wenig und es ist zu spät.
Wir sprechen gleich weiter über das Thema. Heute Abend bei uns der große Blick auf die Berichterstattung im US-Wahlkampf, die Rolle von sozialen Netzwerken, aber auch die Verantwortung der klassischen Medien. Ihr hört die Radio Wissen, eine Stunde, was mit Medien?
Die Radio Wissen.
Was mit Medien, das wahlkämpfende Medienmagazin.
Wir diskutieren über den US-Präsidentschaftswahlkampf, die Rolle der Medien, die Rolle der sozialen Netzwerke und sind heute global vertreten, möchte man fast meinen, aus Berlin, Adrian Rosenthal, amerikawelt.de. Dort begleitet er das ganze Wahlspektakel. Dann haben wir an der US-Westküste Ulrike Langer. Sie ist in Seattle und aus Brooklyn in New York Michael Remke, also von der US-Ostküste.
Lass uns doch vielleicht jetzt mal einmal auf die TV-Duelle in diesem Jahr, in diesem Wahlkampf schauen. Michael, wenn du dir die mal ansiehst, also meine These oder unsere These ist so ein bisschen, eigentlich stehen die doch für den Mechanismus eines, ich sag mal, alten, etablierten politischen und auch medialen Systems, dem sich die Trump-Wähler doch eigentlich gar nicht mehr so richtig zugehörig fühlen. Sprich, wie aussagekräftig ist es da eigentlich, wenn man jetzt sagt, Clinton oder Trump hat nach so einem TV-Duell gewonnen?
Naja, sagen wir mal so, wenn Hillary diese drei Debatten verloren hätte, würde sie heute deutlich schlechter dastehen. Bei Trump hat man eigentlich nichts anderes erwartet, dass er gegenüber der erfahrenen Politikerin Hillary Clinton doch wohl das Nachsehen haben wird. Also insofern sind die Debatten weiterhin wichtig und sind auch ausgesprochen beliebt. Es gab in diesem Jahr drei Debatten mit den höchsten Einschaltquoten, die es jemals im US-Wahlkampf gegeben hat. Das spricht eigentlich dafür, dass das weiterhin auch gewollt ist. Ja? Und dass Donald Trump dreimal verloren hat im Nachhinein, wie man sagen kann, hat seine Anhänger sicherlich nicht sehr gestört. Aber nach den Debatten war Hillary weit vorne, weil sie zeigen konnte, dass Trump als Präsident nicht geeignet ist. Und allein schon wegen seines Temperaments, er ist ja mehrmals in den Debatten ausgerastet, mehr oder weniger.
Wrong.
Und insofern, ich glaube, dass die Debatten weiterhin wichtig sind und auch weiterhin beliebt sind. Und ja, also nach den Debatten habe ich gesagt, dass der Wahlkampf gelaufen ist und eigentlich nicht mehr so viel schief gehen kann. Das hat sich mittlerweile wieder geändert, mehrmals würde ich sagen. vor 3 Wochen, als dieses Brahlhans-Video von Trump auftauchte, war ich mir sicher, dass es sogar ein Landslide gibt, also einen ganz, ganz deutlichen Sieg von Hillary. Auch das hat sich schon wieder geändert, nachdem am Wochenende jetzt die FBI-Affäre oder die E-Mail-Affäre und die FBI-Ermittlungen bekannt wurden. Das hat alles wieder ins Rutschen gebracht und jetzt scheint es offen zu sein, obwohl ich weiterhin der Meinung bin, Hillary wird gewinnen.
Erstaunlicherweise haben ja, obwohl die Einschaltquoten der Debatten in diesem Jahr so hoch waren und obwohl es fast schon eine Gladiatorenshow war in der Erwartungshaltung der Zuschauer. Man wusste, Hillary, die Messlatte an Hillary Clinton war erheblich höher. Sie musste staatsmännisch sein. Sie durfte in einem ganz schmalen Verhaltensspektrum sie durfte nicht langweilen, sie durfte sich nicht zu kompliziert ausdrücken, sie durfte nicht herablassend sein, denn ein spöttischer Blick gegenüber Trump kann auch wie ein spöttischer Blick gegenüber seinen Wählern aufgefasst werden. Vor allem nach ihrem Missgriff mit der Aussage der Basket of Deplorables. Ich weiß bis heute nicht, wie das in Deutschland übersetzt wurde. Aber die beiden Themen, die nichts mit den Debatten zu tun hatten, die Sextapes von Trump und FBI-E-Mail-Affäre, scheinen doch das Pendel zu größeren Ausschlägen zu führen. Also die Debatten, das hat eigentlich die Umfragen so für 1-2 Wochen jeweils danach stark beeinflusst. Und danach ist eigentlich nach der Debatte schon wieder vor der Debatte oder vor der nächsten Enthüllung. Also man darf nicht vergessen, dass es in diesem Jahr ja Schlag auf Schlag ging. Die meisten Enthüllungen betrafen Trump. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann kriegen wir die schon gar nicht mehr alle auf die Reihe. Da war so viel. Da waren ja nicht nur die Sextapes. Da war die Tatsache, dass er einen hochdekorierten US-Veteran beleidigt hat, eine behinderte Journalistin. Er hat gesagt, dass ein Supreme Court Justice nicht geeignet ist, über seinen Fall zu urteilen, weil er mexikanischer Abstammung ist. Dann die Sache mit den Sextapes, dass er keine Steuern bezahlt hat, dass er seine Subunternehmer und seine Unternehmer nicht bezahlt hat, 6-mal pleite gegangen ist und so weiter. Seine Charities, also zu wohltätigen Organisationen, wohl offenbar wenig bis gar nichts gespendet hat gegenüber völlig anderen Aussagen von ihm. All das, die Leute können es schon nicht mehr hören. Also da müsste schon vielleicht offenbart werden, dass Donald Trump nicht in den USA geboren ist oder so. Das würde vielleicht die Leute wirklich noch aufregen. Ansonsten sind wir hier alle nur noch vorbei, wenn es endlich vorbei ist.
Das sagen ja auch.
Ja, das finde ich auch. Aber
Adrian,
das Erstaunliche bei all den Vorwürfen, also ich würde der Ulrike völlig recht geben, aber das Erstaunliche war ja, dass alle Vorwürfe gegen Trump, mit Ausnahme dieses Videos, dieses Sexvideos, alles an ihm abgeperlt ist. Also wenn man sich vorstellen würde, diese Skandale hätte alle Hillary betroffen, würde heute keiner mehr darüber reden, wer am Dienstag gewinnen wird. Ja, also da wurde schon mit unterschiedlichem Maß auch gemessen. Ja. Die E-Mail-Affäre von Hillary scheint alles zu überdecken, was Trump in den letzten Monaten, im letzten Jahr von sich gegeben hat.
Ich glaube, dass es zu einem ganz entscheidenden Maße davon abhängt, dass die Medien einfach nicht wissen, wie sie mit Trump umgehen sollen. Wenn Hillary Clinton mit einem Vorwurf konfrontiert wird, dann kann sie ihn negieren, wenn er komplett abstrus ist, oder sie kann darauf eingehen und versuchen, ihn mit Argumenten zu entkräften. Trump stellt sich einfach hin und sagt, nö, habe ich nie gesagt, nein, ich war nie gegen für den Irakkrieg, nö, ihr lügt, stimmt nicht, wrong, und es ist dokumentiert, es ist auf Video, und er lügt erneut, indem er es negiert. Wie soll man damit umgehen? Die Medien haben sowas noch nie erlebt.
Na, und es zeigt ja vor allem auch, wie gespalten die Wählerschaft in den USA einfach ist, auch mit Blick auf die Medienlandschaft. Es gibt ja keinen irgendwie großen nationalen Diskurs, wo Leute tatsächlich über Trump und Clinton gemeinsam diskutieren aus den verschiedenen Lagern, sondern die sind gespalten. Ne? Für die Trump-Wähler ist Fox News oftmals nicht mal pro Trump genug, dass sie da überhaupt diesen Sender noch gucken, sondern das ist oftmals Talk Radio, die haben ihre eigenen in Diskussionen innerhalb der Filterblase. Das heißt, da wird im Prinzip direkt das, was Trump sagt, nee, stimmt nicht, habe ich nicht gesagt, auch so ausgelegt. Und auf der anderen Seite ist es ja aber oft genauso. Also die New York Times wird nicht mehr viele Trump-Wähler tatsächlich irgendwie erreichen. Die werden das halt kaum lesen. Die Spaltung zeigt sich da ja auch dadurch, dass der Rückhalt von Trump bei den Wählern nach den Debatten hätte der eigentlich ja komplett aus unserem Ermessen nach unten gehen müssen, so wie er sich geschlagen hat. Aber nein, er ist relativ stark geblieben. Er hat jetzt sogar wieder das alte Level eigentlich erreicht. Und da kann eigentlich echt nichts mehr passieren. Nicht mal, wenn rauskommen würde, dass er in den USA, nicht in den USA geboren ist, das würde er einfach abstreiten und dann wäre es auch gegessen, das Thema.
Ja, dem würde ich zustimmen. Trump hat ja mal gesagt, er könnte auf der Fifth Avenue einen Menschen erschießen und nichts würde sich ändern in seiner Popularität. Also dem würde ich da völlig zustimmen. Das Land war aber schon immer gespalten. Trump hat es nur weiter fortgesetzt. Also insofern, und es wird schwer werden, nach dieser Wahl irgendeine politische Entwicklung hier weiter voranzubringen, aufgrund der Tatsache, dass das Land gespalten ist. Egal, wer nun gewinnt, Hillary oder Trump.
Ich würde gerne auch nochmal vielleicht über die Rolle von Social Media bei beiden Kandidaten reden, denn ein Aspekt, den ich eigentlich ganz interessant fand, viele Politiker nutzen dann Social Media für ihren eigenen Wahlkampf, aber eigentlich muss man ja fast sagen, außerhalb des seines Jobs als Unternehmers, in der Öffentlichkeit hat Twitter Trump ja vor allen Dingen sehr stark geholfen, ihn populär zu machen. Welche Rolle seht ihr bei seinem Engagement auf Twitter? Kann man fast sagen, Twitter hat Trump zu dem gemacht, was er heute ist?
So weit würde ich nicht gehen, aber man muss Trump zugutehalten, dass er die Twitter-Klaviatur der Gefühle meisterhaft beherrscht. Er twittert nachts, er twittert aus dem Bauch heraus, er twittert haarsträubende Dinge und das ist genau das, was seine Hardcore-Anhänger auch hören wollen. Ich habe vor einigen Tagen einen interessanten Beitrag gelesen, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf wo, aber dass Social Media und die rasante Echtzeitverbreitung von Stimmungen Trump sehr in die Hände spielt, weil die republikanischen Kernwähler sind nicht in den großen Städten konzentriert, sondern die leben in den dünn besiedelten Gegenden, Heartland heißt es hier. Deshalb sieht es auch auf einer Wahlkarte immer aus, als ob eigentlich fast die gesamte USA republikanisch wählt. Das sind die sogenannten roten Staaten. Die demokratischen sind blau, aber die demokratischen sind halt an der Ost- und Westküste mit sehr viel größerer Bevölkerung. Aber Gerüchte und Stimmungen, die früher Tage gebraucht hätten, um sich zu verbreiten, sind natürlich durch Echtzeit-Social Media sofort. Sofort ballt sich da was zusammen und die Leute werden dadurch bestärkt, dass sie, wo Trump auch immer wieder darauf eingeht, dass sie die eigentliche Mehrheit, die schweigende Mehrheit seien, denen er jetzt eine Stimme verschafft. Und es ist tatsächlich so, dass er das anstößt oder auch begleitet und immer mal wieder in diesen Heuhaufen reinsticht. Aber die eigentliche Social-Media-Kampagne, die Trump nach vorne gebracht hat, die ist er gar nicht selbst. Das sind seine Anhänger.
Ja, dem würde ich Ulrike zustimmen. Also Twitter hat nicht Trump gemacht. Trump hat Twitter benutzt von Anfang an, um seine Sachen rauszugeben und an seine Anhänger zu schicken. Und vor allen Dingen, wurde es nicht hinterfragt, es wurde nicht in Frage gestellt von den Medien. Am Anfang wurde es einfach so hingenommen und wurde darüber berichtet. Und Twitter war für ihn eine Plattform, seine teilweise abstrusen Vorwürfe und Versprechungen, Beleidigungen, was er nicht alles noch gemacht hat, von sich zu geben. Und das halt rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und Hillary fand darauf zum Beispiel auch keine Antwort. Sie konnte auch nur mitlesen und ab und zu auch reagieren. Aber sie konnte nicht so darauf reagieren, dass Trump als Lügner, Rassist, jemand, der Halbwahrheiten verbreitet, enttarnt wird und als unwählbar dargestellt wurde.
Ich würde noch mal sogar ein paar Monate zurückgehen. Ich finde, bei den Vorwahlen hat seine starke Reichweite auf Facebook und Twitter Trump vor allem geholfen, weil er hatte da diesen entscheidenden Vorteil, ob es jetzt Marco Rubio, Jeb Bush oder sonst wer war, das waren im Vergleich zu Trump Social Media Zwerge eigentlich von den Reichweiten her. Das heißt, Trump hatte vorher schon eine Millionenreichweite, konnte da in den Vorwahlen seine Botschaften, seine Tweets an die ganzen Leute, seine ganzen Wähler absetzen, und hat da diesen entscheidenden Vorteil einfach wirklich auch ausgenutzt. Er brauchte ja kaum Geld für Werbung ausgeben. Ne? Jeb Bush hat Millionen und Abermillionen ausgegeben für Werbung. Es hat nichts gebracht, weil Trump einfach diese Reichweite organisch über seine Kanäle hatte. Im Vergleich zu Hillary Clinton ist das jetzt natürlich eine andere Geschichte, weil sie auch sehr starke und große Reichweiten in sozialen Medien hat. Aber jetzt hat er seine Anhänger schon, er hat seine Kanäle aufgebaut und da sind sie im Prinzip fast gleich auf und jeder von den beiden bedient seine Community über die sozialen Kanäle jetzt. Also von daher ist es jetzt eher eigentlich Gleichstand. Wir sehen die gespaltenen USA, aber in den Vorwahlen war es tatsächlich ein sehr, sehr großer Vorteil, dass er die hatte, die Reichweiten.
Tja, und wer wird jetzt Präsident der in den USA, klären wir gleich hier bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das wählende präsidiale Medienmagazin.
Der US-Wahlkampf und vor allem die Rolle der klassischen, aber auch der sozialen Medien in den USA. Das ist unser Thema heute Abend hier in Was mit Medien. Und wir sprechen schon darüber die ganze Zeit mit Michael Remke, Korrespondent für die Welt an der US-Ostküste, mit Ulrike Langer, die an der Westküste in Seattle lebt und dort den digitalen Medienwandel als freie Journalistin begleitet. Und mit Adrian Rosenthal aus Berlin, der das Blog Amerika wählt betreibt.
Tja, und ich würde gerne mal von euch wissen, wie sehr traut ihr eigentlich den Umfragen in diesem Jahr? Wie vorhersehbar sind die eigentlich? Also im letzten Jahr hat ja Nate Silver als Statistiker sehr, sehr viel Lob bekommen, dass er das so super vorgesagt hat. 538.com ist seine Plattform und ich gucke da wirklich mehrmals täglich drauf und stelle gerade mit Erschrecken fest, gestern wurde die Frage mit, wie ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass Hillary Clinton oder Donald Trump gewinnt. Gestern hatte Hillary Clinton noch über 70%, jetzt liegt sie bei 64,7% und Donald Trump bei 35,3%. Das wird mehrmals täglich, ich glaube sogar fast sogar stündlich aktualisiert. Muss ich mir da Sorgen machen?
Also Nate Silver ist vorsichtig geworden. Er war ja der Shootingstar der letzten Wahlen, weil er alle 50 Staaten richtig vorhergesagt hat, wie der Wahlausgang dort sein würde. Er hat aber das Phänomen Donald Trump komplett übersehen und hat da sehr schief gelegen und hat sehr, sehr viel Schelte dafür einstecken müssen. Und ich glaube, dass er jetzt lieber zu tief stapelt, sich nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnt, als auch... Nate Silver ist einer von vielen. Ich glaube, es macht Sinn, und dazu raten auch Leute wie Nate Silver selber. Leute, schaut euch viele Umfragen an. Schaut euch vor allem die State Polls an, nicht nur die nationalen Umfragen. Die State Polls lagen in der Vergangenheit oft sehr viel genauer. Und wenn eine einzige Umfrage einen Ausschlag in die eine oder andere Richtung zeigt, dann hat das nicht so viel zu bedeuten. Aber wenn die Gesamtheit der Umfragen in die eine oder andere Richtung tendiert, dann schon eher. Und was soll man sagen? Also es ist momentan völlig offen, das Rennen. Es ist vollkommen offen. Es ist absehbar, dass es sehr eng geworden ist für Hillary Clinton.
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass der Wahlausgang nochmal spannend geworden ist, auch wenn ich weiterhin zu Hillary Clinton tendiere. Nate Silver hat übrigens, während wir hier sprechen in dieser Stunde, die Prozentzahl nochmal um 1% gesenkt. Am Anfang der Sendung waren wir bei über 65%, jetzt sind wir bei 64,7%. Ich bin dennoch der Meinung, dass Nate Silver ganz gut liegt mit den Umfragen, weil er nicht nur auf eine setzt, sondern auf mehrere und daraus dann seine Berechnungen erstellt. Insofern ist es gut, man kann einen Trend erkennen. Der Trend spricht im Moment nicht unbedingt für einen klaren Sieg von Hillary, aber wie Gabor Steingart auch schon gesagt hat, die blauen Staaten bleiben weiterhin stabil und Trump braucht am kommenden Dienstag einen perfekten Tag. Er muss alle Swing States, die jetzt noch offen sind, für sich entscheiden und einen blauen Staat drehen. Welchen? Das bleibt sein großes Rätsel. Ich glaube, er setzt auf New Hampshire, weil mehr ist, glaube ich, nicht drin. Pennsylvania ist nicht zu gewinnen für ihn. Insofern gehe ich davon aus, dass Hillary gewinnt. Knapp zwar, aber es wird reichen am Ende.
Ja, das wird auf jeden Fall, also es wird eine weitaus spannendere Nacht, als ich es mir vorgestellt und gewünscht hätte. Ich bin tatsächlich wieder ein bisschen nervös geworden und wer weiß, was noch alles, es sind ja noch ein paar Tage in den letzten Tagen jetzt tatsächlich herauskommt, ob es nicht doch noch ein paar E-Mails gibt, ob Hillary Clinton tatsächlich eine Außerirdische ist, das kann ja alles noch passieren, theoretisch. Ich habe einigermaßen großes Vertrauen in Nate Silver, einfach weil er selber vorsichtiger geworden ist, aber weil er tatsächlich auf das gesamte Bild guckt. Er guckt nicht nur darauf, wie einzelne Umfragen, wie da die Resultate sind, sondern er rechnet das ja tatsächlich einmal durch, auch mit Blick auf die sogenannten Swing States. Es gibt im Moment noch 6 wirklich umkämpfte Staaten, und die, da guckt er natürlich die Umfragen auch nochmal genau an. Auf die konzentrieren sich jetzt auch Trump und Clinton in ihren Kampagnen nur noch. Da werden Millionen gerade reingebuttert an klassischer Werbung, an Werbung in sozialen Netzwerken. Und auf die kommt es tatsächlich an. Aber wie gesagt, ich bin vorsichtig. Bei Brexit habe ich auch nicht gedacht, dass der kommen wird. Schauen wir mal.
Ich würde zum Schluss gerne noch mal einmal auf die Medien, auch die sozialen Medien, etwas allgemeiner schauen. Und den
Ich würde gerne eine Sache noch unterbringen zu diesem Thema. Und zwar,
dann musst du dich aber sehr beeilen.
Ja, das Rennen ist vollkommen offen, weil es so viele unbekannte Faktoren gibt, die es so noch nicht gab. Trump appelliert an die Wähler in 4 Staaten, wo mehrfach gewählt werden darf, durch verschiedene Feinheiten, sich umzuändern, dort, wo es knapp geworden ist. Es gibt eine unverhohlene Einschüchterungskampagne, weil Trump ja sagt, die Wahlen seien getürkt und man soll sich an den Wahllokalen postieren. Das geschieht natürlich an den Wahllokalen, wo eher für Hillary gestimmt werden wird. Und viele schwarze Wähler, die begeistert für Barack Obama gestimmt haben, sind für Hillary überhaupt nicht so zu motivieren. Also alle diese Faktoren können teilweise in die Polls gar nicht einfließen. Insofern glaube ich, dass der Unsicherheitsfaktor sehr groß ist.
Vielleicht trotzdem kurz zum Schluss nochmal, wenn wir über den Wert der Medien sprechen, also wenn die im Grunde keiner mehr etwas gegen die Lügen und sonstigen Manipulationsmechanismen von Trump in der Hand hat, welchen Wert haben Medien und soziale Medien überhaupt noch? Einen irgendwie korrigierenden Wert scheinbar ja nicht mehr.
Naja, irgendwer muss am Ende die Scherben zusammenkehren. Selbst wenn Hillary Clinton gewinnt, es gibt einen Anteil von 40% Bevölkerung in diesem Land, der mehr oder weniger offen rassistische Positionen vertritt. Nicht alle in extremem Maße, aber immerhin bereit ist, jemanden zu wählen, der für all das steht. Jemand muss die Gesellschaft wieder kitten. Und diese Rolle wird ganz entscheidend auch den Medien zufallen.
Danke, Ulrike. Michael, wie würdest du das beantworten?
Ja, ich würde es auch, ich glaube nicht, dass die Medien überflüssig geworden sind. Sie sind weiterhin sehr wichtig, auch vor allem jetzt nach dieser Wahl. Vielleicht wird es auch wieder ein bisschen ruhiger. Vielleicht hört es auch endlich mal auf, diese täglichen Angriffe, die als Beobachter kaum zu ertragen waren. Und insofern, ich erhoffe mir, dass es in den klassischen Medien nach dieser Wahl eine Diskussion gibt, wie man mit einem Phänomen eines Populisten besser umgehen kann und auch die Leute besser informieren kann, als es bisher passiert ist.
Diesen Appell, Adrian, erhoffst du dir auch?
Ja, hoffe ich darauf. Ich hoffe aber auch, dass die Medien halt die letzten Tage auch nochmal nutzen, um ihren Anteil dazu beizutragen, dass die Wähler tatsächlich an die Urnen gehen. Ne? Ulrike hat das gerade schon erwähnt. Die Wahlgesetze in den USA sind extrem kompliziert. Man muss registriert sein und es gibt deutliche Einschüchterungskampagnen auch. Und da haben die Medien natürlich auch eine wichtige Rolle, da aufzuklären, wie es wirklich ist und die Leute auch mit an die Urnen zu bringen. Natürlich genau wie die Kampagnen der beiden Kandidaten auch.
Ich glaube, Herr Peller, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir nehmen sehr viel mit, auf jeden Fall auch die Spannung, die jetzt da nochmal aufgekommen ist. Ich glaube, die hätten wir auch nicht vermutet, ne?
Auf keinen Fall.
Danke, dass
ihr nicht gehofft.
Danke, dass ihr mit uns diskutiert habt. Michael Remke in Brooklyn, Ulrike Langer in Seattle und Adrian Rosenthal in Berlin. Und die Links zu unseren Gesprächspartnern findet ihr dann auch auf dradiowissen.de. Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder und wahrscheinlich wissen wir, wer der nächste US-Präsident wird. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.